Wir wollen auch miteinander beten. Herr Jesus, das sind immer Sternstunden in unserem Leben, wenn uns dein Wort so fundamental packt und ergreift. Und wir strecken uns ganz bewusst danach aus, dass das auch passiert. Wir möchten, dass dein Wort an uns geschieht. Dass es etwas bewirkt in unsere Gedankenwelt und in unserem ganzen Sein. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir auch daran erkennen dürfen, dass dein guter Geist in uns lebt, dadurch, dass wir gepackt werden durch dein Wort. Wir möchten dich auch heute Abend jetzt herzlich bitten, wirke du durch deinen guten Heiligen Geist. Gib vor allen Dingen, dass dein Wort uns in diesen Seiten des Lebens anspricht, wo wir es ganz besonders nötig haben. Das weißt du, das wissen wir nicht. Wir haben unsere Lieblingsgedanken. Du weißt, welche Gedanken relevant sind für unser Leben oder sein sollten. Und so laden wir dich herzlich ein, in dieser Weise zu wirken. Auch heute Abend wollen wir wieder unseren Bruder von Herzen segnen, legen ihn dir hin, freuen uns auf das, was er uns zu sagen hat. Amen.
Malachi, Gottes letztes biblisches Wort im Alten Testament an das Volk Israel. Zurückschau auf das Vergangene, Vorwärtsschau auf das Kommende, auf Christus und das neue Bund. So haben wir das sehr deutlich bei dem ersten Vortrag gesehen. Die Bezug zu den Heiden werden gleich in den Mittelpunkt gestellt. Die Verwerfung des Heidnische für alle Zeiten in Bezug hier zu Edom. Und wir werden sehen, und wir haben das auch gesehen, dass ein Weg wird zu den Heiden durch ein reines Opfer, durch eine neue Beziehung zu den Heiden, Zukunftsmusik. Kritik an den Priester haben wir gesehen, und das werden wir im zweiten Kapitel vor allem sehen. Das ist das zentrale Thema, Malachi. Rückschau auf eine gesamt biblische Tradition. Ezekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und so weiter und so weiter. Kritik an die Priester, weil die Priester versagen. Und die Priester haben dreifach versagt in die Kirchengeschichte. Israel gegenüber die Propheten und Jesus, die katholische Kirche gegenüber Luther, und lass uns nicht das Grundproblem heute, wie man ständig hört, die katholische, der Papst, der Antichrist ist Unsinn. Der Antichrist ist nicht der Papst. Die Grundproblem heute ist unsere Kirche. Suchen wir nicht Problem bei anderen. Die katholische Theologie haben wir längst nicht akzeptiert. Ich bin ganz und gar lutherisch, aber das Problem fängt nicht bei den anderen, bei den Juden, bei der Papst oder was bei uns selbst. Das ist biblisch. Und unsere Kirche ist der versagende Kirche, weil wir in dieser Kirche sind. Es geht uns an. Das Problem, die katholische Kirche, das ist ihr Problem. Unsere Kirche, der Kirche, das Wort, verdreht das Wort. Das ist nicht mehr das biblische Wort. Das ist unser Problem. Suchen wir nicht immer Problem bei dem anderen. Das haben wir Juden satt, dass immer wir schuldig an alles, was die Christen erleben. Das ist jetzt in Russland genau das Gleiche. Die Juden sind schuld an allem. Es sind Christen, die das rufen. Fangen wir nicht an mit dem Papst, fangen wir an mit unserem eigenen Problem, mit unserer eigenen Kirche. Katholiken haben ihre Probleme. Ich bin ganz und gar nicht katholisch, aber wir fangen mit uns an und mit unser Problem. Und das ist der Untergang unserer Kirche, das Wort, dass das Wort nicht mehr Gottes Wort wird, sondern Menschenwort. Und das ist genau die Kritik hier. Kritik zurück in gesamtbiblische Tradition, Kritik vorwärts. Und jetzt will ich Sie eine sehr wichtige Sache, die ich immer mehr entdeckt habe, durch Vorträge und durch ständige Konfrontation, getroffen von Gottes Wort, die Zeitbegriff. Ich habe neulich in einem Vortrag erlebt, kann nicht erinnern, welcher Text, aber das läuft durch die ganze Bibel zu derselben Zeit, und es war nicht derselben Zeit. Und ich habe überlegt, wie ist das möglich? Da steht ständig in der Bibel zu der Zeit, zu derselben Zeit, dass Dinge passieren zu anderen Zeiten, oder das drei oder vier, das war Micha 4. Wo Micha in Micha 4, und das ist mein nächstes Thema bei Israel-Konferenz im Oktober, drei ganze Zeitbegriffe hinein ineinander bringt. Und da steht zu derselbe Zeit. Es ist nicht derselbe Zeit. Und das macht man nachdenklich, weil die Bibel ist immer wahr und wir sind immer falsch. Und ich müsste überlegen, was lese ich falsch hier? Und das führte mich zu einer Kenntnis, die absolut zentral ist für ein Verständnis von Gottes Wort, dass es gibt zwei Zeitbegriffe, Gottes Zeit und unsere Zeit. Zu derselben Zeit, zu der Zeit bedeutet Gottes Zeit und nicht meine Zeit. Und was ist Gottes Zeit? Keine Zeit. Es gibt keine Zeit für Gott, denn Gott steht über die Zeit. Er hat die Zeit geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Anfang ist Zeit. Himmel und Erde ist Raum. Vor der Anfang war Gott. Nach der Ende ist Gott. 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für Gott. Steht deutlich geschrieben in der Bibel. Und Einstein hat bewiesen, dass menschliche Zeit, das bedeutet Vergänglichkeit und Tod, das ist, was Zeit ist. Vergänglichkeit und Tod. Und Gott Vater ist nicht sterblich. Dass menschliche Zeit ein relativer Begriff, nicht ein absoluter Begriff, weil wir relativ sind und Gott ist absolut. Mit großer Geschwindigkeit. Mit einer Rakete geht die Zeit langsam. Mit absoluter Geschwindigkeit gibt keine Zeit. Alles bleibt stehen. Das ist rein Theorie für uns Menschen, weil wir leben in Zeit und Vergänglichkeit. Das ist Gott. Gott ist, wo Zeit nie zu Vergänglichkeit wird, weil er steht über die Zeit. Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern, in diesem Moment, in Gottes Augen, ist die Welt erschaffen und der Antichrist getötet. Das legt alles für seine Augen, weil die Zeit bleibt stehen für ihn. Die ganze Heilsgeschichte ist eine Einheit. 1000 Jahre, Millionen Jahre sind ein Augenblick. Alles ist nur ein Augenblick für Gott, weil er steht über die Zeit. Und wir werden sehen in unseren Texten, wenn es geschrieben wird über gegenwärtig, das ist reines Opfer von den Heiden. Der heidnische Opfer zur Zeit Malachi war total unrein. Es steht nicht Zukünftiges, sondern Gegenwärtig. Gegenwärtig für Gott, denn die Zukunft ist Gegenwart für Gott, weil es steht über die Zeit. Und wenn Sie das begreifen, dann fängen Sie an, die Prophetien viel tieferen Sinn zu verstehen. Haben Sie verstanden? Es ist sehr, sehr wichtig, um Gottes Wort zu verstehen. Wenn es steht zu derselben Zeit, das bedeutet Gottes Zeit und das ist alles gegenwärtig. Das bedeutet nicht, wir müssen diesen Text sehen, dass diese Erfüllung, bei Micha ist es unmöglich. Denn die ganze Heilsgeschichte Israel, von Micha seit 700 vor Jesus bis zu die tausendjährige Friedensreich, ist in ungefähr 12 Versen zu finden, ineinander. Fängt an mit Jesu Zeit. Geht zurück zu dem babylonischen Exil und dann geht zu der tausendjährigen Friedenszeit und er steht zu derselben Zeit. In Gottes Augen zu derselben Zeit. Für uns nicht. Warum tut Gott das in sein Wort? Weil er will nicht, dass wir über seine Zeit verfügen können. Über seinen heilsgeschichtlichen Plan. Wissen Sie, viele Leute machen Gottes heilsgeschichtlichen Plan zu einer Art von, man schaut da, wann geht der nächste Zug? Was kommt next in Gottes heilsgeschichtlicher Plan? Das ist Unsinn und Unfug und sogar gegen die Bibel. Wir verfügen nicht über seinen heilsgeschichtlicher Plan. Er gibt uns Echtdaten, er gibt uns zentrale Sachen, der Rückkehr der Juden und so weiter. Wie das alles zusammenreimen wird, ist seine Sache. Er zeigt seine Herrschaft, das ist seine Wirklichkeit. Und seine Wirklichkeit ist viel höher und viel tiefer als unsere Erkenntnis. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Und Leute, die kommen zu mir und sagen, Herr Pfarrer, wie weit sind wir in Offenbarung? Die haben keine Ahnung von der Bibel, denn man geht nicht weit in Offenbarung. Offenbarung ist überhaupt nicht chronologisch zu verstehen. Kein Text in der Bibel ist in dieser Art chronologisch zu verstehen, weil das ist Gottes Zeit und er bringt die Zeit, die wir erleben, ineinander und durcheinander, weil das ist alles einheitlich für ihn, weil er steht mit dieser Schau, die Gott hat, wie der große christliche Dichter Thomas Sturms Eliot, T.S. Eliot sagte, alle Zeit ist gegenwärtig für Gott. So ist das. Dass wir nicht darüber verfügen, wir kleine Menschen, wie sollen wir über Gott verfügen können, über sein Zeit oder über seinen Heiligen Geist? Da spüre ich die Tür, ich spüre in mein Herz und der Heilige Geist ist mitten unter uns. Was für eine Unfug und Unsinn und unbiblisch. Man kann alles Mögliche spüren, aber der Heilige Geist nicht in diesem Sinn. Er ist nicht verfügbar durch menschliche Gefühle. So haben Tausende gebeugt zu Hitler und gesagt, der Messias, der Errette Deutschland, ich spüre das in meine Herzen. So what? Die können alles erspüren, was sie wollen in ihre Herzen. Das hat mit Gottes Wirklichkeit nicht im geringsten zu tun. Unser Verstand kann ihn nicht begreifen, unsere Gefühle können ihn noch viel weniger begreifen. Gott ist nicht verfügbar, er verfügt über uns. Das müssen wir endlich lernen. Weder sein Heiliger Geist noch sein heilsgeschichtlicher Plan und seine Verfügung über uns. Das ist gut. Und unser Verfügen über uns und unser Versuch über ihn zu verfügen, das ist übel. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Die einzige Spruch in meinem Amtszimmer in Malmsheim. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott, von seinem Geist, sein Wort, von seinem heilsgeschichtlichen Plan, von seinen Wegen, der gute Hirte, der mich weidet. Das ist gut. Wer weiß, wer das kommt? Ich weiß nicht, wo man in Badener Land, ob man zitieren dürfte von einem Bayer. Aber ich tue es. Hermann Bezel, ja, haben wir Bayer unter uns? Bitte Hände zeigen. Haben wir keinen einzigen Bayer unter uns? Ja, meine Frau, auf jeden Fall. Ja, ja. Und jetzt mit dieser Kenntnis, und das sind die zentralen Kenntnisse, gehen wir zu Gottes Wort. Wir sind nicht da, wie die moderne Theologie, Gottes Wort zu hinterfragen und zu richten. Gottes Wort ist da, uns zu hinterfragen und uns zu richten und aufzurichten mit neuer Kraft. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Sebaoth? So bittet doch Gott und seht, ob der uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr Sebaoth? Wir wollen Beweise sein Liebe. Und dann sagt Gott zu uns, gib mir Beweis deiner Liebe. Bist du treu mir gegenüber gewesen? Und er zeigt, wie untreu wir sind. Haben wir diese Liebe verdient? Unverdiente Gnade. Und der Weg der Gnade ist Gericht. Und Israel wird das Gericht erleben. Wer glaubt, dass der Weg der Gnade ohne Gericht geht, hat keine Ahnung von der Bibel. Gericht und Gnade sind eine biblische, unzertrennliche Einheit. Man kommt zu Glaube, weil man gerichtet ist. Weil man nicht weiterkommt mit seinem eigenen Leben. Mit seinem Lebensplan. Mit seiner Lebensvorstellung. Man ist innerlich zerbrochen an sich selbst. Das ist der Weg zu Glauben. Niemand kommt zum Glauben, außer ein paar Genien wegen der Schöpfung. Vielleicht Einstein und Planck und Heisenberg. Das sind sehr große Ausnahmen. Und wer kommt zu Glauben durch menschliche Liebe? Oh, in Malmsheim habe ich so ein weiches Sofa gehabt. Die geht bis zum Boden, wenn die Leute sitzen da, auch die nicht so dick wie ich, wenn sie sitzen drauf. Es geht bis zum Boden und die sitzen da mit dieser Liebesblick, die so schön ist. Und die lernen Schritt um Schritt, dass Liebe nicht machbar ist und nicht erklärbar ist. Und dass Liebe der Geheimnis Gottes ist. Und deswegen heiraten sie in die Kirche, nicht weil sie ein weißes Kleid tragen sollen, was sie nicht tragen sollen. Ja? Und sowas. Und die sind alle begegnet, im tiefsten Sinn begegnet. Ich sehe den nie mehr im Gottesdienst nach die Trauung. Weil Menschen kommen nicht zum Glauben durch menschliche Liebe. Aber was passiert, wenn sie kommen zu einem Beerdigungsgespräch und ein württembergischer Meister in mehrere Disziplinen kommt da zu mir, der sogar geweigert, in eine Kirche zu gehen, als Tourist, weil er Angst hat, dass der Heilige Geist ihn fesseln könnte, dass er nicht mehr rauskommt. So weit sind wir in Aberglaube. Und seine Frau starb und seine ganze Lebensvorstellung in Frage gestellt. Er wird gerichtet, sein Sinn. Wir haben ein tiefes und ausführliches Trauergespräch. Das ist das einzige wichtige Gespräch, die Trauergespräch. Die anderen sind schön, aber die bringen nichts. Die Trauergespräch, die Beerdigungsgespräch. Und er kam zum Glauben, weil sein eigener Weg gerichtet war, in Frage gestellt war. Das ist der Weg zum Glauben. Über Tod, über Verlust, über Leiden, über Infragestellung der eigenen Person. Der alte Mensch muss sterben, und das ist, was hier gemeint ist. dass doch einer unter euch die Türe zuschlüsse, damit ihr nicht umsonst auf meinen Altar Feuer anzündet. Wissen Sie, der Pfarrer, der mich getauft hat, hat mir was geschickt. Talmud ist ein Riesendinger. Niemand kennt Talmud inwendig und auswendig. Eine Aussage von Talmud. Da steht, vor der Zerstörung der Tempel, alles hat nicht funktioniert im Heiligtum, in der Allerheiligste. Die Türe ging nicht mehr richtig auf. Der Los geht nicht mehr richtig. Nicht nur der Vorhang war zerrissen, sondern viel mehr als das. Natürlich, Jesu Name wurde nicht genannt. Das ist eine jüdische Schrift in Auseinandersetzung mit Christen. Einer kam und schließte die Türe, dass Gott nicht mehr im Tempel war, sondern in die Weltmission. Es war in der Synagoge später. Denn Paulus sagt in Römer 9, Vers 4, der Gottesdienst gehört immer noch die Juden. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist da ist. Das ist ein Thema für sich. Da ist meine Frau gerade mit mir in Gespräch darüber gekommen. Doch einer unter euch die Türe zuschlüsse, damit ihr nicht umsonst auf meinen Altar Feuer anzündet. Jesus schließt die Türe. Es wird kein Tieropfer mehr gegeben, weil er opfert sich selbst. Und dieses Thema, wissen Sie, wie die Bibel zu verstehen ist? Heute wird ständig geredet über biblisches Denken. Und was angeboten wird, ist total unbiblisches Denken. Biblisches Denken ist nicht da, steht geschrieben. Das ist sektiererisch und modernistisches Denken. Man nimmt einen Spruch aus seinem Zusammenhang, aus seinem gesamtbiblischen Zusammenhang und sagt, da steht's geschrieben. Was ist biblisches Denken? Da habe ich gut von Luther gelernt. Biblisches Denken ist gesamtbiblisches Denken. Und die Bibel redet gesamt durch Themen und durch Bilder. Im Grunde genommen gibt kein Alte und Neue Testament. Es gibt nur ein Bibel mit Jesus Christus im Mittelpunkt. Und die Bildsprache der Bibel ist einheitlich. Alt wie Neues Testament. Nennen wir dieses Bild Türe. Ich habe die Türe aufgemacht für eine Frau, als sie reinkam von draußen. Und einer hat gelacht und gefragt, ob dich da, wie hat sie das genannt, nicht die Torhüter, sondern irgendwas bin. Ich habe gesagt, es ist ein hoher Amt in der Tempel, die Torhüter. Es wird viel darüber geschrieben, mit Recht. Türe. Arche Noah, wer reinkommt, geht durch die Türe zum Leben. Wer rausbleibt, wenn die Türe zugemacht wird, kommt ins Gericht. Türe zum Tempel. Wer reinkommt, geht in Gottes Gegenwart, denn Gottes Name lebt im Tempel, im Geborgen. Wer draußen ist, bleibt draußen in seiner Welt. Die 10 Jungfrauen, 5 sind unvorbereitet, die sind die modernen Theologen, ich nenne das bei Namen, denn sie erwarten nicht die Wiederkunft Jesu. Die bleiben draußen für die Türe. Und die 5, die erwarten Jesu Wiederkunft, die vorbereitet sind. Bengel war vorbereitet mit seinen Pferden und ich mit meinem Dackel. Wer vorbereitet ist, die Türe wird aufgemacht und die gehen rein. Die wichtigste Bild, die Türe in die ganze Bibel, ist im 2. Buch Mose. Wo es steht geschrieben, dass das Blut von das fehlerlose Passalam, jung, fehlerlos, soll geschmiert auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten. Das ist eine genaue bildliche Vordeutung von Golgatha. Jesus ist die Türe durch sein Kreuzesblut. Jesus ist jung, vollkommen, sein Blutschutz gegen den ewigen Tod. Jesus mit ausgestreckten Händen, die Torschwelle, die beiden Torpfosten, die zwei Menschenmöglichkeiten. Entweder ja oder nein, es gibt keinen Mittelweg. Türe. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Sebaoth, und das Opfer von eurer Hände ist mir nicht angenehm, denn von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Wer sagte, dass sein Name herrlich unter den Namen? Die Juden müssen entsetzt sein, wenn Malachi das sagt. Man kann das so auslegen von Römer 1, dass die Heiden in die Schöpfung Gottes Hand sehen. Aber mein Name, mein Wesen, der Name Gottes bedeutet der seiende, wirkende Gott, der Herr, der geschicklich handelt. Und dann die Name Jesu, der Helfer, der Retter. Das ist Zukunftsmusik, dass dieser Name herrlich wird. Und dass dieser Name, aber steht hier in Gegenwart. Denn von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. zeitlich geht das auf die Zukunft, denn zu Malachis Zeit war sein Name nicht herrlich, die Name der Gott Israel unter den Heiden. Sie sehen die Probleme der Auslegung. Was sagt eine Jude zu Malachis Zeit? Was unter den Heiden? Die Heiden glauben nicht an den Gott Israel. Wie soll sein Name, sein Wesen herrlich sein? Die Antwort ist, das ist Gottes Zeit. Gott redet von seiner Zeit und seine Zeit ist über die Zeit. Alle Zeit ist gegenwärtig und er sieht die Zukunft. Malachi. Letzte Wort an Israel in der Bibel, nur an die Juden. Aber auch die Worte an die Juden gehen nicht nur an die Juden. Rückblick und gleichzeitig Vorwärtsblick. Und beide sind eins in Gott. Denn alle Zeit ist gegenwärtig in ihm. Die Rückweg und die Vorwärtsblick. Denn von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name, mein Wesen herrlich unter den Heiden. Und das ist in Jesus natürlich erfüllt werden. Als Angebot des Heil, als der wahre Retter. Und so wird sein Name, sein Wesen verherrlicht unter die Heiden der Zukunft. Nicht das Heidnische, die verworfen ist, endgültig. Die Beispiel Edom. Und an allen Orten wird mein Name, ich habe meine Frau genau gefragt, weil mein Deutsch kann ein bisschen problematisch sein bei manchen Konstruktionen, ist dieser Wirt Gegenwart oder Zukunft? Und sie sagt, das ist gegenwärtig. Und an alle Orten wird mein Name geopfert und ein reines Opfer gebracht werden. Rosemary, richtig? Gegenwart. Gegen. Hä? Gegenwart. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Lauter. Gegenwärtig. Jawohl. Was für eine Aussage, so ein Jude Malachi seid. An allen Orten wird mein Name geopfert und ein reines Opfer. Das heidnische Opfer Malachi seid geht nicht an der Gott Israel. Das ist ein heidnischer und verwerfliche Opfer. Hier ist alles Zeit gegenwärtig. Rosemary, habe ich richtig gesagt? Ist das Zukünftige? Da hast du mir falsche, auch Lehrerin machen Fehler. Meine Frau ist Lehrerin, ja? Ja? Okay, gut, wenn das so ist, dann haben wir auch kein Problem. Vorher ist aber gegenwärtig, jetzt ist es zukünftig. Gut. Und an allen Orten wird mein Name geopfert und ein reines Opfer gebracht. Das ist Zukunft. Hä? Der Werden steht nicht da, sondern wird mein Name geopfert und ein reines Opfer gebracht. Ist das Gegenwart oder Zukunft? Ist Gegenwart. Hä? Ohne Werden, es ist Gegenwart. Und das ist, was ich gesagt habe. Doppelfehler. Okay, gut. Meine Frau hat 85-88% Recht und ich 12-15%. Und jetzt habe ich zweimal ein Doppelt gekriegt heute. Okay. Spielt keine Rolle, ob das Gegenwart oder Zukunft ist. Wenn es gegenwärtig ist, ist es noch herausfordernd. Weil der heidnische Opfer ist nicht ein reines Opfer, sondern ein unreines Opfer. Es wird Götzen geopfert. Hier wird das Gegenwart als Zukunft betrachtet werden. Denn das wird in Jesus Christus sein Opfer anstelle von allen Tieren opfern. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden. Ist, das ist Gegenwart. Jawohl, da habe ich, ist, ist Gegenwart. Ich habe eine Freundin gefragt, wer hat die längere Zeigefinger, der Pfarrer oder der Lehrer? Ja, ich glaube, der Lehrer hat die längere Zeigefinger. Ja, ist hier, ist. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden. Ja, wer sagt, das ist herrlich unter den Heiden? Von Römer 1, die Schöpfung. Der Schöpfergott, aber nicht sein Name, sein Wesen, seine geschichtliche Wirkung, ans Ziel kommen. Das reine Opfer in Jesus Christus, das ist Zukunft. Und alle Zeit steht gegenwärtig vor Gott. Und die Juden sind ungeheuer herausfordert durch diese Gegenwart. Götzenopfer, was meint er dann? Das ist der letzte Prophet, das bedeutet Blick für die Zukunft. In wen man auch geblickt hat auf der Vergangenheit, der verwerfliche Opfer. Die Tieropfer ist verwerflich geworden, weil es nicht vom Herzen mehr kommt, weil es Form geworden ist, weil es missbraucht wird von dem Priester. Und da kommt der hohe Priester in alle Ewigkeit und das geschlachtete Lamm, das Opfernde und das Geopferte. Und das ist die reine Opfer, beide rein, denn beide sind Jesus Christus, Hebräerbrief. Merken Sie das Problem. Im Moment, wenn wir fixiert sind auf Zeitbegriffe und wir sehen das als unsere Zeitbegriffe, diese Texte sind unverständlich, oder? Dann fragt man ja, was soll ein heidnischer Opfer, wie soll das rein sein? Und dann kann man zu einer modernen Theologie kommen. Letzten Endes, jeder kann opfern sein Gott, wie er will, und das ist gegenwärtig. Das ist nicht der Fall. Das ist ein unterschiedlicher Zeitbegriff zwischen, wenn Gott von seiner Zeit redet und wenn unser Zeitverständnis, und er steht über die Zeit und alle Zeit ist gegenwärtig für Gott. Auch die Zukunft. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr. Zukunftsmusik. Wegen der Fehler der Vergangenheit. Ihr aber entheiligt ihn damit, damit ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr spricht, siehe, welch ein Mühsal und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist und bringt er da zum Opfer. Und wir haben das Vormittag betont. Gerade. Nicht das Geraubte, sondern das Lahm, das Krank, das Blinde, das Unreine, denn das ist unrein. Das ist der Weg zu Jesus Christus, das rein zu machen in seiner Reinheitsopfer, dass er die Unreine in uns rein macht. Ein Blick gegen die falsche Opfer, in wen Unreines gemacht. Gott opfert sich selbst als das endgültige reine Opfer und macht uns Unreine rein. Und alle diese Lahm, Blind und so weiter haben auch mitteilt, der Unreinheit zu tun. Ich habe in meinem Buch da draußen Schweigt Gott zum Bösen die Betonung auch auf die, ich glaube es ist in diesem Buch, auf die Opfer und die zeichenhafte Bedeutung Jesu Wunderheilung. Blind bedeutet der Sehkraft. Sehe ist die Ohrdeutung der Prophet. Lahm bedeutet der Körperkraft, die Gott uns gibt. Beide führen zu letzten Endes eine Unreinheit. Die Blinde aber werden sehen. Ich habe einen Blinde, die kam zu mir nach Mannsheim in meinen Gottesdienst und er sagt, Herr Pfarrer, ich war sehend, fleischlich sehend früher, aber mein Herr habe ich nicht gesehen, auf ihn gesehen. Jetzt bin ich blind geworden, aber ich bin sehend geworden, weil ich erkenne mein Heiland. Um das geht es. Die Blinde werden sehend. Die Lahme, die Aussätzige als unrein. Und Jesus geht genau zu denen zu heilen. Das Unreine in ihn rein zu machen und zu zeigen, dass wir alle unrein, in wen er gegen die Beste, die Schriftgelehrten Pharisäer, sagt in euer Herz ist nur Ehebruch und Mord. Bitte heben Sie sich nicht über die Schriftgelehrten Pharisäer, wir sind alle Pharisäer im Herzen. Jesus sagt das sehr deutlich in der Bergpredigt. Wer nie gehasst und nie begehrt, außer die Ehe, der ist ein Engel. Und wir haben keinen Engel unter uns. Nur einmal habe ich Engel begegnet, in Hessen. Haben wir jemanden hier aus Hessen? Das ist, wo die Engel wohnen in Deutschland. Ja? Ich grüße die Leute immer, wenn die reinkommen, habe ich gesagt, Jaffin. Die Frau sagt, Engel, die alte Frau. Grüßt der nächste junge Mann, sagt, Jaffin, Engel. Eine lange Geschichte kurz zu machen in dieser Gemeinschaft. Jeder zweite heißt Engel. Und anscheinend sitzen die Engel alle oben, weil eine ganze Gruppe oben, diese Engelleute gingen da oben und das gemeine Volk ist unten. Und dann kommt der Prediger. Und ich habe gefragt, wie heißen Sie? Er sagt Engel. Habe gesagt, wie ist der Engel? Warum nicht Raphael, Gabriel, Michael, Erzengel? Natürlich, die Antwort ist allgemeine Priestertum. Ja, er ist nicht nur ein Engel wie der andere Engel, ja? Aber sonst habe ich nie Engel erlebt. Wir sind alle unrein. Diese Zeichen der Unreinheit im Alten Testament. Letzten Endes Jesus deutet, dass wir alle blind sind, dass wir alle lahm sind, dass wir alles total aussätzig sind, unrein in uns selbst. Und er macht das rein. Und gerade bevorzugt er diese, zu zeigen, die Reinheit ist in ihn, rein zu rein sein. Aussatz, wenn man einen Aussätzigen berührt, das ist die schlimmste Unreinheit. Kann man aussätzig werden? Wenn Jesus einen Aussätzigen berührt, wird er gesund sein. Weil das ist Gottes Schöpfer reinstellende Kraft. Und an allen Orten wird mein Name geopfert, an ein reines Opfer gebracht, denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Sebaoth. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für uns nichts zu achten. Und er spricht, seh, welch ein Mühsal, und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth, denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Wer predigt heute, dass Gott zornig sein kann? Wer predigt von der Kanzel, dass Gott einen Zorn hat, weil Kinder aus dem Mutterleib rausgenommen, weil Ehebruch auch in kirchlichen Kreisen stattfindet, weil gestohlen wird, milliardenfach, aus Kaufhäusern? Wer redet über Gottes und einmal redet, der Mensch ist gut? Der Lügengeist am Ende der Tag, Jesaja. Und das Böse sind die Frommen natürlich. Das ist die Medien. Die Frommen. Ich habe sogar gehört von einem sogenannten christlichen Soziologe, der eingeladen war zu unserer Pfarrkonvent von Norddeutschland. Die einzige Problem unserer Kirche ist die Kerngemeinde. Die Frommen. Wir müssen den loskriegen, dann können wir eine neue Kirche schaffen. Und so weit sind wir gekommen. Als er das sagt, ich komme im Zorn. Nicht nur Gott kommt in Zorn, wir können auch in Zorn kommen. In Zorn. Und er sagt, ich habe ihn sofort angegriffen. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das nicht mögen, wollen Sie, dass ich nach Hause gehe. Ich habe gesagt, raus, raus, gehen Sie. Ja? Warum sind wir so ruhig mit diesen Leuten? Ich mag diesen Begriff nicht, die ruhigen Land. Ich bin ein Unruhiger. Luther war ein Unruhiger. Augustin war ein Unruhiger. Wir Juden sind unruhig, weil wir ständig verfolgt wird. Und wir sitzen hier und wir bleiben ruhig, als ob alles in Ordnung ist. Warum gehen Sie nicht zu den Pfarrern und sagen, predigen Sie Gottes Worten? Wenn Sie das nicht dort tun, dann gehe ich woanders. Oder besser, einfach gehen Sie woanders. Ja. Aber man soll diese Leute zeigen. Und Leute, die mir sagen, so hat eine Kinderkirchhelferin mir gesagt in Franken, ha, der Pfarrer am Ort ist nicht fromm, aber der nächste Pfarrer ist fromm, zu wem soll ich gehen? Ich habe gesagt, wissen Sie, das ist Übermut. Ich greife die Leute sehr direkt an, das ist Übermut. Glauben Sie wirklich, dass Sie Gottes Wort nicht brauchen? Ich brauche die. Meinen Sie wirklich, Sie können zu einem unfrommen Pfarrer und Steine kriegen und davon leben? Man unterstützt nicht, es geht nicht um örtliche Gemeinde, das ist Orts. Ich weiß nicht, Patriotismus nennt man, das hat mit Glauben nichts zu tun. Man geht, weil man das braucht, ich brauche das auch. Ich bin sehr dankbar, wenn ich angepredigt werde. Und ich gehe sogar in die erste Reihe, das gut zu hören. Ja. Wir brauchen das alle, weil wir alle verkehrt sind. Auch wir Frommen. Sollt mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr, verflucht sei der Betrüger, verflucht. Das ist ein hartes Wort, und das ist der lebendige Gott. Der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes Opfer. Und wer hat das getan? David. In einer ganz anderen Art und Weise, aber in die Tiefe dieser Text. Sein Finger ist an, wenn er an David seinen Finger setzt, dann setzt er die Finger an jede von uns. David hat viele Tiere und er kriegt einen Besuch. Wie Nathan ihn sagt. Und der eine hat nur eine Lämmlein. Nur diese eine Lämmlein. Und David opfert das. Und das ist Bathsäbe, den er nahm von Uriah weg. Und Ehebruch mit ihr gemacht. Und dann Uriah umbringt. Er schaut, dass an der Front umgebracht. Eine Methode, die Hitler übernommen hat. Mit viel seiner Feinde. Hartes Wort. Das bedeutet, das einzige Opfer kann nicht von euch kommen, es muss von mir kommen. Das ist vorgedeutet durch die ganze Alttestament. Isaac, der sogar den Holz auf seinen Rücken trägt, wie Jesus das Kreuz, genau das gleiche Bild. Am wichtigsten vorgedeutet in Jephtha, seine Tochter. Ein Anlass für zwei sehr große Chorwerke. Charisme, ein drittrangiger Komponist zwischen Schutz und Bach, der in sein Plorate Fili Israel, weine du Tochter Israel, das Lied über Jephthas Tochter, eine der großartigen Sätze überhaupt in die Kirchenmusik schrieb, und Jephtha von Händel. Er sagt, wenn Israel gerettet wird, Ich werde opfern, was mir zuerst entgegenkommt. Ich weiß gar nicht, was er erwartet, soll ihn entgegenkommen. Aber es war sein einziges Kind, seine Tochter. Und Gott hat diese Opfer angenommen. Wissen Sie warum? Das ist die Vordeutung der Opferung Jesus Christus, um Israel zu erretten, um die ganze Welt zu erretten. Nicht, weil er Menschen opfern wird. Und seine eigene Tochter muss geopfert werden. Wegweisung zu Christus. Denn ich bin ein großer König. Warum jetzt großer König? Weil das Letzte geht auch direkt zurück zu David, der in seine Hände ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber den Herrn ein fehlerhaftes Opfer. Fehlerhaft im Sinne, David hat viele und die andere hat nur eines und bringt, was er nicht bringen soll, und das ist fehlerhaft. Die Geschichte David ist sehr interessant hier. David, der größte König Israel, macht Ehebruch und Mord. Als das ihn vorgebracht durch Nathan, kommt der größte Busan, der überhaupt gibt, Psalm 51. Die David-Vorstellung in die Chronikenbücher ist ein David ohne Ehebruch und Mord. Schauen Sie da. Warum? Ein idealisierter David. Nicht, dass es unwahr. Das ist die idealisierte David, denn der Sohn Davids ist Jesus Christus. Ohne Schuld und Fehler, bis ins Geist hinein. Warum nimmt er bei der Bergpredigt zwei von die nicht so wichtigen Gebote im Vergleich mit der ersten Tafel, die Beziehung zu Gott, Mord und Ehebruch, weil das ist, was David begangen hat. Er nimmt direkte Bezug auf David hier. Warum sagt er zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten und den Hohepriestern, in eure Herzen ist nur Ehebruch und Mord? Das ist eine durchgehende Linie hier. David, der Versager, der größte König, aber Versager. Weil wir alle Versager sind. Die idealisierte David im Chronikenbuch, Jesu als die Erfüllung dieser idealisierte David bis ins Geist hinein. Und dann seine Auseinandersetzung, wissen Sie, die Hohepriester stammen auch von David ab. Jeder Hohepriester stammt von David ab. Sonst kann er nicht Hohepriester sein. Weil die Erwartung ist auch von den Priestern, von der Hohepriester wird der Messias kommen und Jesus ist der endgültige Hohepriester. Segen und Fluch in David. Segen und Fluch, die durch Salomo geht, die durch die ganze Geschichte Israel, die durch unsere ganze Geschichte, verloren in uns selbst, das ist verflucht in uns selbst, gerettet in Jesus Christus, das ist Segen. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist das Thema der Bibel, Segen und Fluch. Von Adam und Eva, Kain und Abel, bis zu die Offenbarung. Irgendwann schreibe ich ein Buch über diese Themen. Segen und Fluch, das Thema der Bibel. Das ist das zentrale Thema der Bibel. Und wir leben mit beide als Christen. Wir sind verflucht in uns selbst. Weil wir leben für uns. Weil wir verlorene Menschen sind in uns selbst. Und wir sind gerettet in Christus. Jakob, Israel, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Jakob, der lebt mit Selbstbetrug. Und betrügen, wen er stehlt den Segen oder nimmt den Segen von seinem blinden Vater. Das Übelste. Und dann muss er mit Gott kämpfen, den wahren Segen zu kriegen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Das ist meine Zukunftsmusik. Mein Jakob-Buch kommt bald zum Buchmesse. Jakob ist eine faszinierende Gestalt, der Betrüger. Gott wirkt. Er kommt ans Ziel trotz uns, nicht wegen uns. Das ist ein Thema der Bibel. Das bedeutet nicht, dass wir unfromm sein sollten, sondern bleiben Sie fromm, aber bleiben Sie Erkenntnis, wie unfromm Sie wirklich sind. Allein aus Gnade, nicht aus unserer Werke und Verdienst. Gehen wir weiter. Wir sind zum zweiten Kapitel. Strafrede gegen die Priester, die hat eine gute Überschrift. Und nun, ihr Priester, dies Wort gilt euch. Wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinen Namen die Ehre gibt, spricht der Herr Zebaoth, so will ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, damit ihr gesegnet seid. Womit ihr gesegnet seid. So werde ich den Fluch unter euch schicken und Verfluchung, womit ihr gesegnet seid. Entschuldigung, ja. Verfluchen werde ich euren Segen, was ihr nicht wohl zu Herzen nehmen. Das bedeutet nicht nur die Priester verfluchen, sondern die Segen über die Gemeinde. Denken wir an unser Pfaffen heute. Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und den Unrat eurer Festopfer euch ins Gesicht werfen. Das ist der liebe süße Püpplein in die Krippe? Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und den Unrat eurer Festopfer euch ins Gesicht werfen. Und er soll an euch kleben bleiben. So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Wort über euch habe ergehen lassen, damit mein Bund mit Levi, die Tempeldiener, bestehen bleibe, spricht der Herr Sebaoth, damit mein Bund bleibe. Nicht kündigt den Bund. Denn mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab. Und ich gab ihm Furcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute. Verlässliche Weisung war in seinem Munde, und er wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte von mir friedsam und aufrichtet und hielt viel von Sünden zurück. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Sebaos. Ihr aber seid von dem Wege abgewichen. Hab viel zu Fall gebracht durch falsche Weisung und hab den Bund mit Levi verdorben, spricht Herr Zebaoth. Darum hab auch ich euch verächtlich und unwert gemacht für dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, welche ihr Weisung gebt. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir dann eine dem anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Jude ist treulos geworden und Israel in Jerusalem geschehen Gräuel. Denn Jude entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter. Aber der Herr wird den, der solches tun, ausrütten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht, und wenn er noch den Herrn selber Opfer bringt. Weiter tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Säufen, aber er mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Ja, bespricht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, den du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war, denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum so seht euch vor in eurem Geist und werdet keine Treulose dem Weib seiner Jugend. Wer ihr aber gram ist und sie verstoßt, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Darum so seht euch vor in eurem Geist und bricht nicht die Treue. Ihr macht den Herrn unwillig durch eure Rede. Ihr aber spricht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude. Oder, wo ist der Herr, der da straft? Das sind harte Worte, liebe Brüder und Schwestern, aber sehr harte Worte. Die sind Worte an die Priester unserer Zeit. Die sind Worte an die Priester aller Bunde. Die Rabbiner, die katholische Geistliche, die Ostgeistliche, und die Priester der Worte am Ende der Tage. Ganz harte Worte. Was soll ein Priester eigentlich tun im Alten Testament? Ein Priester ist Mittler Gottes, in wen er Hüter des Gesetzes ist. Hüter des Torah. Ein Priester bis heute, ein jüdischer Rabbiner. Er sitzt da heute in der Synagoge und er schaut, dass alles richtig geschieht, wie es geschehen soll. Dass kein Fehler gemacht mit Gottes Wort, weil Gott macht keinen Fehler. Er ist ein Vermittler. Dieses Bild der Priester als Vermittler hat die katholische Kirche übernommen, bekannterweise. Denn die katholische Priestervorstellung als Vermittler, die Eingeweihte Gottes, kommt aus dem Alten Testament und Alten Bund. Wir Evangelische haben die prophetische Tradition übernommen. Das bedeutet, dass Worttheologie, die das Volk richtet und aufrichtet jetzt, denn Prophetie hat ihr Zentrum, ist jetzt, hier und jetzt, nicht Zukunft und nicht Vergangenheit, auch wenn die dazu beide gehören. Die Priester wachen über das Gesetz Und ich gebe euch ein Beispiel, wie das ist. Wenn Torah, die Schriftrollen, getragen wird, die werden immer am Herzen getragen. Die bayerische Liturgie gibt was Ähnliches, wo man immer der Herz in bestimmte Richtungen, ich habe immer Schwierigkeit zu predigen in Bayern, mit dieser ganzen Sache, wo mein Herz da in welche. Es wird kein Fehler gemacht werden. Kein Wort darf falsch geschrieben auf den Torah-Rolle. Wenn das so geschrieben ist, ist es ungültig, weil Gott macht keinen Fehler. Und es gibt eine berühmte Geschichte in Ungarn, in den 20er Jahren. Man nimmt die großen Opensänger, viel die großen Gottesdienste, der Yom Kippur-Gottesdienst wird vor allem gesungen. Und man hat eine fromme Opensänger von Budapest geholt, um die Gottesdienst zu gestalten. Das macht nicht der Rabbiner, er steht da als die Wächter. Und er sang und sang und die Gemeinde ist sehr ergürzt. Ich bin nicht sehr ergürzt bei der Open-Stimme in einem Gottesdienst, aber er war sehr, die waren alle sehr ergürzt. Und was ist passiert? In seiner mitfühlsamen Übertragung der Schrift und in seiner großen Liebe zu seiner eigenen Stimme, wie die Open-Sänger das haben, macht er einen Fehler vom Wort. Der Rabbiner hörte das, das ist seine Arbeit, und er sagt nach Hause, macht keinen Fehler mit Gottes Wort, und die arme Gemeinde müssen der Rabbiner hören, der nicht gut vorbereitet, weil er hat gedacht, ein anderer macht das. Aber der Rabbiner, der keine so schöne Stimme wie viel unser Geistliche, kein sehr schöner, ich habe neulich in einer evangelischen Kirche so ein schrecklicher Gesang gehört, ich muss nur sagen, der Herr hört ihn mit anderen Ohren als ich, Gott sei Dank, ja. Der Rabbiner, und Sie wissen, wie das ist nicht nur unter den Christen, sondern auch unter den Juden. Es gibt viele, die warten nur, dass der Pfarrer, der Priester oder der Rabbiner einen Fehler macht, dass sie ihn zeigen soll. Ja, das wissen wir sehr genau. Ich habe mein Mahner, die berufen sich immer auf Hesekiel. Ich bin da zu schauen, dass der Pfarrer in Ordnung ist, ja. Und, okay, wenn es der Pfarrer wirklich nicht in Ordnung ist, so, der Pfarrer singt, und da war eine ganz hinten, 85 Jahre alt, ein großer Torah-Kenner, hat immer noch gute Ohren, könnte gut hören, der Pfarrer, der Rabbiner macht einen Fehler. Er hört es, das war seine Chancen, nach Hause geschickt. Fehler mit Gottes Wort, okay. Und der Mann krätzte den Gottesdienst zu Ende, macht keine Fehler. So heilig ist Gottes Wort. Und dieses Gotteswort wird ständig missbraucht worden. Das Wort, das Fleisch geworden ist, wird nicht von Israel angenommen. Die katholische Kirche baut in ihrer Auslegung der Schrift, die sogenannte Exegese, alle möglichen Vorstufen, die man durchgehen muss, zu Gottes Wort. Nie direkt zu Gottes Wort. Gegen das Wort. Luther bricht das durch, das ist eine seiner großen Errungenschaften, dass wir direkt zum Gottes Wort kommen. Und dann manche modernen Geistliche nehmen das Wort und verdrehen das im Sinne der Zeitgeist. Missbrauch von das Allerheiligste, was geopfert ist, das Wort, das Fleisch geworden ist, das ist falsche Opfer. Und das ist Kreuzopfer. Und Jesus, das Wort, das Fleisch geworden wird und dann geopfert wird. Das geht uns sehr an, diese ganze Reden hier. Jetzt schauen wir. Und nun, ihr Priester, dieses Wort gilt euch, wenn's ihr nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet. Wir müssen das Wort von Gott hören. Das Wort soll uns treffen. Luther hat gesagt, nur wenn das Wort uns trifft, können wir den anderen weitergeben. Ich kann nie einen Mensch ansprechen mit Gottes Wort, wenn ich oben höher als ihn stehe. Ich kenne einen Pfarrer, der ist Gott sei Dank nicht mehr im Dienst. Der ging durch dem Wort so wie das. Er war anscheinend im Gespräch mit den Engeln, ja, aber keine Beziehung zu seiner Gemeinde. Meine schwerste seelsorgerliche Auftrag, die ich je gehabt hat, war ein Anruf von Schwarzenkreuz in Freiburg. Herr Pfarrer Jaffin, wir wollen, dass Sie zu uns kommen, über Abraham zu sprechen. Eine lange Geschichte kurz zu machen, ich ging dahin über was anderes als Abraham, denn das war nicht der richtige Thema für diese Leute. Wie soll ich? Ich muss mich immer in die Lage des anderen versetzen. So habe ich gelernt, als Jude. Immer in die Lage des anderen zu versetzen. Das ist christlich. Da sitzen Mörder, Totschläger, die Mafia von Palermo, Heroinhändler. Und da kommt ein Pfarrer von auswärts und soll zu denen sprechen, dass sie das akzeptieren. Und wenn ich predige über denen oder durch die Ortschaft, so wie das gehen, kann ich den nicht erreichen. Wenn ich mit Kindern rede, gehen immer auf mein Knie, dass ich nicht größer als die Kinder sind. Man soll sich nicht überheben. Wie komme ich dann zu Mörder und Totschläger als eine gleiche? Jetzt sind Sie, Entschuldigung, die Mörder, Totschläger und wir sehen da deutlich der Heroin-Mafia von Palermo. Okay, und jetzt kommt, Entschuldigung, und jetzt kommt der Jaffin zu Ihnen. Ja? Ich habe viel gebetet und nachgedacht. Und ich komme da rein. Komm da rein zu denen. Die haben aufgehört zu rauchen. Sie haben aufgehört zu reden. Alle gucken mich an und denken, der Mann ist blöd. Was ist los? Ja? Und genau das ist, was ich haben wollte. Ja? Habe ich so ein lächerlicher Blick wie das, mit schwingenden Händen. Und da kutsche ich. Habe ich gehalten. Und ich gucke, deswegen gucke ich niemand hier an. Ich guckte den Mörder an. Und ich habe gesagt, ich bin ein Mörder wie Sie. Sie glauben, ich bin ein Pfaff und was besser. Nein, ich bin ein Mörder wie Sie. Ich bin nicht besser. Gleich haben Sie alle geantwortet, 15 Jahre. Mord mindestens 15 Jahre. Das war ein gut, schnell geurteilt. Ja, schneller Prozess, die Arbeit macht heutzutage, der schnelle Prozess. Und, habe ich gesagt, lesen Sie in der Bergpredigt. Wer je gehasst hat, sein Bruder, der hat ihn im Geist umgebracht. Ich bin ein Mörder wie Sie, ich bin nicht besser. In diesem Moment war die Eis gebrochen. Wir waren auf die gleiche Stufe, so sind wir in Gottes Augen. Und ich könnte zu denen sprechen, dass sie das akzeptieren, weil sie merken, ich hebe mich nicht über denen. Ich gehe nicht wie die Frommen dort vor Ort, als ob ich halb im Himmel bin. So weit ging das. Ich bin immer wieder eingeladen zu denen. Dass sie haben gesagt, und das war die große Witz in Mannheim, das würde gesagt worden bei Freizeit, die bei uns gehalten, vom Schwarzen Kreuz, Ihr Pfarrer Jaffin ist besten eingeführt im Gefängniskreis. Ja, das fand ich sehr schön, ich war sehr dankbar über die. Und dann, das Wunderbare, das war eine die tiefste Begegnung, die ich je gehabt habe. Ein Mörder, dieser Mörder, kommt zum Glauben an Jesus Christus. Ich habe gesagt, Sie verkündigen in meinen Gottesdienst. Und der Mann kam, er hat nicht gepredigt. Ich habe gepredigt, aber die Abkündigung, und das war wie ein Predigt. 1000 Jaffin Predigt wert. Er kommt vorne und sagt, ich habe gehasst. Und er erklärt, wie er getötet hat. Und ich habe Hass in mein Herzen. Und ich wollte rauskommen aus Gefängnis und noch eine töten. Und Jesu Christi kam mit seiner Liebe in mein Herz. Und ich bin anders geworden. Denken Sie, was für Auswirkungen das auf meinen Konfirmanden gehabt haben. Und das kam, weil dieser Priester mindestens in diesem Zusammenhang wüsste, wir sind nicht besser, wir sind nicht erhoben. Wir können nur zu Menschen sprechen, glaubwürdig, wenn wir zeigen, dass wir Menschen sind und nicht besser sind. In diesem Sinn hat ein sehr frommer Mann, das ist der Hans-Hermann Pfeiffer, in meiner Gemeinde, ein sehr guter frommer Mann, gesagt, Herr Pfarrer, ich schätze eines vor allem an Sie, dass jeder merkt, dass Sie kein Heiliger sind. Jeder merkt, dass Sie ein Mensch wie jeder andere. Bitte lernen Sie davon. Wir glauben in allgemeine Priestertum. Wir können nicht zu Menschen kommen, oben, sondern nur unten, nur ganz unten. Und so sind wir in Gottes Augen, ganz unten, alle von uns. Wir sind die, die ihn am Kreuz genagelt. Das sind die Frommen, ihn am Kreuz genagelt. Und wenn wir das verneinen, haben wir kein Heil in ihm. Wir sind die, die unser Brust anschlagen. Herr, sei mir Sünde gnädig, dass wir gerecht nach Hause gehen können. Und wenn wir darüber bewusst sein, dass wir so sind, dass wir unser schlimmster Feind sind und dass Christus unser bester Freund ist, nur dann können wir weitergeben. Und wir können weitergeben durch unser Leben. Nicht jeder ist ein flammender Prediger, das sind die wenigsten. Wir können weitergeben durch unser Leben. Klaus Vollmer wurde gefragt, ist ein kluger Mann, mindestens in diesem Zusammenhang, er wurde gefragt von einem 17-Jährigen: Ich bin zum Glauben, liebe Bruder Vollmer, gekommen. Glaube an Jesus Christus, wie kann ich meine Mutter den Weg zeigen? Und wie hat er geantwortet? Ich finde das eine der klügsten Sätze, die ich im letzten Jahr. Putz deine Zimmer, du Kleine, putz deine Zimmer. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, zeig deine Mutter, dass du anders geworden bist, in einer Art und Weise, die das verstehen kann und herausgefordert wird. Und wir glauben an allgemeine Priestertum. Deswegen ist dieses Wort nicht nur gegen mich und gegen Sie, sondern gegen jede von uns gerichtet. Wir müssen glaubwürdig sein. Und wenn wir betonen, wie weit wir gekommen und wie heilig wir geworden sind, können wir kein Mensch helfen. Und wir erhöhen uns und werden wir von Christus erniedrigt. Wir leben allein aus Gnade. Und das bedeutet innere Demut. In Erkenntnis, wir haben es nicht verdient. Wenn Sie aus das Leben, das Zeigen in Liebe zu Ihr Nächsten, aus die Kraft, die von Christi Liebe und Vergebung, von seinem Opfer, von seinem Kreuz bekommen, dann fangen Sie an, ein wahrer Priester Gottes zu sein. So soll es sein. Amen, wir beten. Ja, Herr Jesus, das ist dein richtendes Wort an uns alle Priester, denn wir glauben an allgemeine Priestertum. Dass wir uns nicht erhoben, dass wir uns nicht unser Wege gehen, dass wir uns erniedrigen unter dein Wort, welches Fleisch geworden ist und gekreuzigt, als Opfer für uns, als das Opfer, das endgültige Opfer. Du kennst unsere Gaben, unsere Ungaben, alles das kann in deinem Sinne benutzt werden, wenn es in Demut unter dein Kreuz gemacht wird, aus Erkenntnis, wie verloren wir sind und wie dankbar wir sind, dass du uns verlorene Menschen annimmst durch dein Opfer, durch dein Kreuzesblut. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns erniedrigst, dass wir wahre Diener von dir sein können. Denn du hast dich am allertiefsten erniedrigt. Du kommst von deiner Herrlichkeit, von deiner Allmacht. Und du kommst zu unser versagenden Junge, die dich links und rechts in Stich gelassen und abgehaut sind von Kreuz, die gar nichts verdient haben, wie wir alle. Und du hast den Weg zum Heil in dir gezogen, was wir gar nichts verdient haben. Wir danken dir für diese Gnade, eine Gnade, die keine von uns verdient hat, und die wir überhaupt nicht erfassen können. Wir danken dir, dass du da bist und dass du uns, durch uns wirken wirst. Durch die Weitergabe dein Heil, ein Heil für uns sündige Menschen, deine Priester. Amen.